Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir verschaffen uns einen Überblick darüber, was gerade so in der Welt passiert. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine unabhängige, österreichweit aktive Jugendorganisation und gemeinsam wollen wir die Linke in Österreich stark machen. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind und an die, die es noch werden wollen. Heute darf ich euch zu einer Sondersendung begrüßen, die eigentlich ganz schön aus der Reihe tanzt. Und zwar hört ihr die nicht, wenn ihr treue Fans seid, wie immer am Sonntag zum Mittag, sondern erst am Dienstag. Und das hat jetzt nichts mit technischen Schwierigkeiten zu tun oder weil wir uns so lange auf ein Thema nicht einigen konnten, sondern weil wir einfach so aktuell wie möglich sein wollten und gleichzeitig die aktuellen Entwicklungen genau im Blick behalten möchten. Heute geht es nämlich um den Kampf um Wien, der am Sonntag, den 11. Oktober, wahlmäßig einen seiner Höhepunkte erlebt hat. Die Wienwahl 2020. Wir fragen uns heute, worum ging es eigentlich bei dieser Wahl? Wieso hat die FPÖ so viel verloren? Konnte die Linke irgendwie von diesen Verlusten profitieren? Was bedeutet eigentlich das Wahlergebnis von links, dem linken Antritt bei der Wienwahl? Vor welchen Herausforderungen stehen wir als Linke in Wien nach diesem Wahlergebnis? All das diskutiere ich heute mit Max Villiers. Er ist Geschäftsführer der Jungen Linken Wien. Er arbeitet viel mit in der Öffentlichkeitsarbeit bei Junge Linke und ist aktuell noch Bezirksvorstand in der Leopoldstadt. Mit ihm habe ich es mir heute hier am Sofa gemütlich gemacht. Gestern sind wir auch schon gemeinsam am Sofa gesessen, da haben wir uns die Hochrechnungen gemeinsam angeschaut und uns schon Gedanken zum Wahlergebnis gemacht. Und heute wollen wir genau darüber im Podcast diskutieren. Max, freut mich total, dass du hier bist und dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Flora.
Max, worum ging es denn eigentlich bei dieser Wienwahl? Was stand auf dem Spiel? Und kannst du vielleicht kurz mal die Ergebnisse zusammenfassen? Was ist der aktuelle Stand?
Naja, ich denke, am Anfang lässt sich sagen, einen Kampf wie 2015 gab es diesmal auf jeden Fall nicht. Es war klar, die SPÖ wird stärkste Partei. Bei der Wienwahl 2015 ging es tatsächlich noch um die Frage, ob vielleicht sogar Strache Bürgermeister wird. Zumindest wurde das so stilisiert. Das war ein Duell zwischen SPÖ und FPÖ und die FPÖ hatte dabei am Schluss tatsächlich mehr als 30% der Stimmen und ein Drittel aller Mandate. Seither hat die FPÖ natürlich viel verloren, Strache hat sich abgespalten, die FPÖ hat die Regierungsbeteiligung nicht überlebt und ist jetzt 2020 auf 7% geschrumpft. Das hat sich zwar vorher schon abgezeichnet, aber nicht in diesem Ausmaß. 4 von 5 FPÖ-Wählerinnen von 2015 haben diesmal nicht mehr die FPÖ gewählt.
Krass, 4 von 5, wow.
Deshalb war dieser Wahlkampf von Beginn an eigentlich nur einer darum, wen sich Michael Ludwig, der aktuelle Bürgermeister von der SPÖ, als Koalitionspartner aussuchen wird. Alle anderen Parteien haben dann eher sehr bald begonnen, sich in ihre Nische zurückzuziehen und versucht, ihre Zielgruppe möglichst gut zu bespielen. Es war ja auch teilweise Anfang des Jahres schon im Gespräch, dass es zu einer grün-türkis-pinken Koalition kommen könnte. Zunächst hat es auch wegen der bundespolitischen Probleme der SPÖ und dem als fad betrachteten Ludwig nicht mehr wirklich rosig für die Partei ausgesehen. Das hat sich dann aber komplett gedreht und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass die SPÖ ganz klar als Siegerin aus dieser Wahl hervorgegangen ist. Auch wenn sie aufgrund der niedrigen Wahlbeteiligung insgesamt wohl eventuell sogar Stimmen verloren hat.
Die Wahlbeteiligung, wenn man sich die absoluten Stimmen nämlich dann anschaut. Ja.
Genau, die Wahlbeteiligung ist nämlich von etwa 75% auf etwa 62% gesunken. Eine zweite Sache, würde ich sagen, stand von Beginn an fest, nämlich dass die FPÖ extrem verlieren wird. Eine spannende Frage war daher, wer spricht die FPÖ-Wählerinnen jetzt an? Die Partei hat, wie schon gesagt, mehr als 4/5 ihrer Stimmen verloren und die gingen jetzt tatsächlich vor allem zur ÖVP und zu den Nichtwählerinnen, ein bisschen auch zur SPÖ. Damit hat die FPÖ jetzt nur noch 8 statt 34 Mandate und damit verliert sie nicht nur unglaublich viel Geld, weil sie jetzt deutlich weniger Parteienförderung von der Stadt bekommt. Das heißt nämlich auch weniger Geld für rassistische Hetze, weniger bezahlte Posten für rechtsextreme Burschenschafter und weniger Medienpräsenz.
Also das ist zumindest recht erfreulich in der Hinsicht.
Das ist auf jeden Fall erfreulich und außerdem kann die FPÖ jetzt zum Beispiel keine Änderungen der Stadtverfassung mehr blockieren. All diese Punkte bedeuten weniger Mitsprachemöglichkeit der extremen Rechten in Wien und ich denke tatsächlich, das ist für das Leben in dieser Stadt sehr, sehr gut.
Ja, voll. Was ich mich gefragt habe, auch schon im Wahlkampf und auch in Anbetracht dessen, dass so viele Leute zum Beispiel Wahlkarten angefordert haben, ein Thema hat ja die letzten Monate bestimmt und unser Leben auch bestimmt, und zwar Corona. Wie schätzt du das ein im Hinblick auf die Wahl? Was für eine Rolle hat Corona gespielt?
Genau, was wir bei allem nicht vergessen dürfen, ist der Hintergrund der Corona-Krise und der großen Wirtschaftskrise, in der wir jetzt gerade stehen. Wir hatten jetzt die erste große Corona-Wahl in Österreich und haben gemerkt, dass es von den Wählerinnen ein doch recht großes Bedürfnis nach Stabilität gibt. Corona wirkt anscheinend an sich stark konservierend auf die politischen Verhältnisse. Was man aber auch gesehen hat, ist, dass bei dieser Wahl vielen von Anfang an alles so klar schien, dass sich tatsächlich wohl den Kleinparteien mehr Möglichkeiten geboten haben als sonst.
Vielleicht, um das mal transparent zu machen, wir sitzen hier an einem Montagabend und nehmen das auf, auch weil wir auch noch die Ergebnisse und die Hochrechnungen der Wahlkarten und so mit einbeziehen wollten. Kannst du kurz mal in Zahlen zusammenfassen, was aktuell das genaue Ergebnis der Wien-Wahl ist? Also vieles, gerade bei ein paar Bezirken, jetzt wird gerade noch entschieden, gerade zum Beispiel in der Josefstadt, wer wird da die BezirksvorsteherInnen stellen? Das ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ja gerade noch nicht klar, aber was steht denn schon fest?
Ich kann dir tatsächlich noch gar keine fixen Zahlen sagen. Was ich dir sagen kann, sind die Hochrechnungen inklusive Wahlkartenprognose. Das heißt, das geht eigentlich schon relativ nah an das potenzielle Endergebnis ran, und da hat die SPÖ tatsächlich klar gewonnen und 42% erzielt. Darauf folgen die ÖVP mit 18,8%, die Grünen mit 14% und die Neos mit 7,8%. Die haben alle ebenfalls prozentuell mal mehr, mal weniger zugelegt. Die FPÖ ist nur noch auf Platz 5 und verlor über 23% und hält jetzt nur noch bei 7,7%. Etwas weniger als die Hälfte davon hat die Liste von HC Strache bekommen, nämlich 3,6%, und der hat es damit auch nicht in den Gemeinderat geschafft.
Was auch viele gefreut hat, den mal.
Was sicher viele gefreut hat.
Geworden zu sein, ja.
Ob wir ihn los sind, werden wir noch sehen. Dazu gab es dann noch drei weitere antretende Parteien, nämlich die Bierpartei, die Liste Links und die Gruppe Sötz, die alle etwa je 2% der Stimmen bekommen haben. Bei all diesen Zahlen ist aber zu bedenken, dass das, wie gesagt, Hochrechnungen inklusive einer Schätzung des Wahlkartenergebnisses sind. Diese Wahlkarten, von denen diesmal über 380.000 Stück ausgestellt worden sind, werden nämlich erst seit heute gezählt. Die Briefwahlstimmen werden über 40% aller abgegebenen Stimmen ausmachen und können dementsprechend auch noch für Verschiebungen zwischen den Parteien sorgen, weil einfach nicht abzuschätzen ist, ob die Leute tatsächlich so wählen, wie man das jetzt hochgerechnet hat.
Du hast gerade vorher schon die niedrige Wahlbeteiligung erwähnt. Wie hoch war denn die Wahlbeteiligung bei dieser Wien-Wahl?
Genau, die Wahlbeteiligung ist, wie schon erwähnt, gesunken. Das kann man auch noch nicht ganz genau abschätzen, wie viel das circa sein wird, aber momentan rechnet man mit 62% Wahlbeteiligung. Das heißt ungefähr 170.000 weniger abgegebene Stimmen als 2015.
170.000 Stimmen, also 170.000 Leute sind entweder nicht mehr zur Wahl gegangen oder verstorben oder...
Genau. Oder weggezogen, aber tendenziell sind das ja wahlberechtigte Leute im Endeffekt. Dazu kommt ja noch, über 400.000 Menschen in Wien dürfen den Gemeinderat gar nicht mitbestimmen, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das wird in Wien mittlerweile zu einem echten Problem, denn welche Legitimation hat eine Stadtregierung, die schlussendlich eigentlich nur von einem Viertel der Menschen wirklich gewählt wurde? Insgesamt haben über 55% der Bevölkerung im Wahlalter gar nicht mitbestimmt, was bei dieser Wahl passiert.
Das war tatsächlich auch dann zum Glück in den Medien nämlich der Skandal, dass eigentlich ein Drittel der WienerInnen nicht wahlberechtigt ist und gar nicht an dieser Wahl teilnehmen darf. Also das ist, stellt ja auch schon einiges in Frage eigentlich an genau der demokratischen Aussagekraft.
Ja, das wird zum Glück immer mehr zum Thema. Das letzte Mal war die Wahlbeteiligung übrigens 2005 so niedrig. Auch damals hat die FPÖ in Wien stark verloren, doch damals hielt sie immerhin noch 14,6% Stimmenanteil. Eine große Frage auch für die Linke wird also sein, wen wählen die 100.000 ehemaligen FPÖ-Wählerinnen, die diesmal zu Hause geblieben sind, in Zukunft?
Ja, voll. Ich meine, vielleicht bleiben wir da kurz ein bisschen dabei, weil ich finde das total spannend, diese Verluste der FPÖ. Konnte denn eigentlich die Linke von der Niederlage der FPÖ profitieren? Wie schätzt du das ein?
Ich denke, das kann man so leider nicht sagen. Der Verlust der FPÖ war kein Sieg der Linken, sondern lag ganz klar an der Ibiza-Affäre, der Parteispaltung und dem späten Skandal rund um HC Strache. Gut für uns ist, Strache hat auf jeden Fall seiner ehemaligen Partei nur so viel weggenommen, dass er selbst nicht in den Gemeinderat eingezogen ist. Generell muss man sagen, dass die FPÖ aber eher an ihrer eigenen Unfähigkeit verloren hat und nicht wegen einer starken Linken.
Und das kennen wir ja auch schon von der FPÖ, dass sie dann eigentlich oft an sich selbst scheitert, alle paar Jahre, und dann wie ein Phönix aus der Asche wieder dasteht.
Genau, man mag da zurückdenken an die Parteispaltung damals unter Jörg Haider. Team HC und die FPÖ haben sich jedenfalls jetzt so stark gegenseitig geschadet. Beide Gruppen haben aber trotzdem zum Beispiel bei der Wählerinnengruppe der Arbeiterinnen noch enormen Rückhalt. Strache hat bei den Arbeitenden 19% erreicht, insgesamt nur knapp 4%. Die FPÖ hat bei den Arbeitenden 26% erreicht, insgesamt aber weniger als 8%. Da liegt also noch viel Arbeit vor der Linken, auch in dieser Schicht wieder erfolgreich zu werden. Aber an sich haben Arbeitende gemeinsame Interessen, die auch von einer starken Linken angesprochen werden können.
Dann reden wir doch gleich über die Linken und über das linke Wahlergebnis. Und was ich mich gefragt habe, was bedeutet das Wahlergebnis, also 2% sind es, die Liste Links gemacht hat, ja, für uns als Linke? Also was hat die Linke bei dieser Wahl erreicht? Wie schätzt du diesen Erfolg ein?
Der linke Antritt kandidierte dieses Mal, wie schon gesagt, unter dem Namen Links. Das ist eine neue Partei, die dafür mit der KPÖ zusammenarbeitete. Die KPÖ, die 2015 unter dem Namen Wien anders angetreten war, erzielte damals 5 Bezirksratsmandate. Das sind Mandate in den Stadtbezirken von Wien, von denen es 23 gibt. Das Ziel von Links war der Einzug in den Gemeinderat, also über 5%. Das ist nicht gelungen, aber es wurden bis zu 20 Bezirksratsmandate erzielt. So ein gutes Ergebnis hatte eine linke Liste in Wien seit 1973 nicht mehr. Damals erzielte die KPÖ 2,3%. Links hat es geschafft, nicht wenig Leute mit ihrem Antritt zu begeistern und damit trotz Corona eine gute Dynamik erzeugen können.
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung.
Das ist in einem Jahr wie 2020 keine Selbstverständlichkeit und viele Leute haben sich dafür echt stark reingekaut. Gerade zum Ende hin sind sie mit großen Aktionen im öffentlichen Raum und guten Bildern auch medial aufgefallen. Diese mediale Präsenz ist für Kleinparteien traditionell schwierig zu erreichen. Thematisiert wurden dabei unter anderem von Links, dass Österreich und Wien keine Menschen aus den griechischen Flüchtlingslager aufnehmen, sowie dass Wiener Unternehmen viele Angestellte kündigen und trotzdem viel Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Das hat auf jeden Fall die Zielgruppe zum Ende hin stark mobilisiert. Das war wichtig, weil sicher auch wegen Corona Links tatsächlich ein bisschen weniger auf der Straße präsent war als andere linke Antritte vorher. Dazu hat Links aber auch durch konsequentes Dranbleiben eine Marke geschaffen und sich damit auch irgendwie eine eigene Identität gebaut. Es hat so ausgesehen, als würde ihnen der Wahlkampf Spaß machen und das kann auf jeden Fall nach außen hin auch sehr ansprechend wirken. Die Zielgruppe waren dabei ganz klar Wählerinnen, die von den Grünen und der SPÖ enttäuscht waren. Das Versprechen, das rote Wien zurückzuholen, hat Links am Ende gut 2% der Stimmen und damit auf jeden Fall einen Achtungserfolg eingebracht.
Wir als Junge Linke haben ja den Wahlkampf jetzt nicht aktiv unterstützt, haben zur Wahl von Links letztlich aufgerufen, aber genau uns davor nicht mehr stark eingebracht in den Wahlkampf. Kannst du dazu vielleicht ein paar Worte sagen, was da die Überlegungen dahinter waren? Weil das haben vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer mitbekommen.
Genau, als Junge Linke haben wir den Wahlkampf nicht aktiv unterstützt, weil wir die strategische und inhaltliche Ausrichtung nicht richtig fanden. Wir als Junge Linke glauben, dass es für einen langfristig erfolgreichen linken Wahlantritt vor allem einen Fokus auf jene Menschen braucht, die von der Politik enttäuscht sind, die schon jahrelang nicht mehr bei Wahlen waren und die das Vertrauen verloren haben, dass ihr Leben von der Politik verbessert werden kann.
Also die Nichtwählerinnen und Nichtwähler eigentlich, beziehungsweise auch die FPÖ-WählerInnen, die jetzt zu Hause geblieben sind, oder?
Voll. Wir gehen davon aus, dass die Strategie, den Grünen und der SPÖ-WählerInnen abzuwerben, nicht den Aufbau einer starken Linken ermöglicht. Grüne und SPÖ machen für ihre Zielgruppe tatsächlich gar keine so schlechte Arbeit. Eine starke Linke muss wesentlich mehr Menschen ansprechen, als das in dieser Zielgruppe für sie möglich ist. Wenn wir in den nächsten 10 Jahren eine starke Linke aufbauen wollen, werden wir Leute zum Wählen bekommen müssen, die gerade von der Politik enttäuscht sind. Unserer Einschätzung und Erfahrung nach wurden diese Leute vom aktuellen Linkswahlkampf nicht angesprochen. Hier haben Links und Junge Linke tatsächlich einfach andere Strategien, die sich auch im Außenauftritt unterscheiden und in der Art, wie Politik gemacht wird. Einzelne Mitglieder von Junge Linke haben sich aber am Wahlkampf beteiligt und wir haben, wie du schon gesagt hast, eben auch zur Wahl von Links aufgerufen, weil wir einen linken Antritt natürlich unterstützen, auch wenn wir jetzt nicht mit der Strategie einverstanden sind.
Weil du gerade von der Zielgruppe gesprochen hast und von den Stimmen, die Links letztlich bekommen hat, was heißt das Ergebnis von Links denn vor dem Hintergrund? Also, dass sie letztlich enttäuschte Grün- und SPÖ-WählerInnen mobilisiert haben. Was haben Sie sich damit nicht trotzdem eine gute Ausgangsbasis geschaffen für die nächsten Jahre? Oder wie schätzt du dieses Ergebnis denn jetzt ein in Anbetracht unseres Anspruchs, gemeinsam da was auf die Beine zu stellen?
Das Ergebnis ist auf jeden Fall ein beachtlicher Erfolg. Lass uns einen Blick mal auf die Daten werfen, um zu sagen, was jetzt wichtig ist und wo eventuell auch die Grenzen von der von Links gewählten Strategie liegen. Ich habe mir da ein paar Zahlen mitgebracht. Es ist natürlich großartig, dass man viele Mandate in den Bezirksräten gemacht hat. Das kann man jetzt auf jeden Fall für den konkreten Aufbau politischer Strukturen nutzen. Wichtig ist aber auch, dass es dabei keine großen Illusionen jetzt über die Anzahl der Menschen gibt, die insgesamt bei dieser Wahl überzeugt wurden. Schaut man sich die voraussichtlichen Endergebnisse an, ist der zahlenmäßige Erfolg von Links beschränkt. Aktuell ist damit zu rechnen, dass man auf Gemeinderatsebene ungefähr 14.300 Stimmen erreicht hat. Bei der Nationalratswahl 2013 erreichte die KPÖ zum Beispiel 13.200 Stimmen. 2017 gab es für KPÖ Plus 12.000 Stimmen. Das sind nicht völlig andere Größenordnungen. Links hat einfach angesichts der Wahlbeteiligung tatsächlich gegenüber den anderen Parteien sehr gut mobilisiert. Und auch gegenüber des linken Wahlantritts von Wien anders vor 5 Jahren konnte man tatsächlich circa 60% Wählerinnen dazu gewinnen.
Wo kommen denn die LinkswählerInnen her? Was sind das für Leute, was sind das für Bezirke, wo links stark ist? Wie können wir das einschätzen?
Ja, links hat vor allem in den innerstädtischen Bezirken gewonnen. Schaut man sich die bis jetzt vorhandenen Daten an, sieht man, dass links tatsächlich überall dort stark ist, wo auch die Grünen stark sind. Dass links dort stark ist, wo viele Studierende und zum Beispiel auch viele Deutsche wohnen. Das Stimmwachstum kommt insbesondere von dort. Dort, wo es weniger Studierende gibt, in den sogenannten Flächenbezirken wie Donaustadt und Liesing, aber auch in den Arbeitervierteln von Favoriten und Simmering, wurden im Vergleich zu 2015 kaum Stimmen gewonnen. Ein gemischtes Bild ergibt sich dann in den Gegenden, wo sowohl Studierende als auch Arbeiterinnen leben. Migrantinnen, die links explizit ansprechen wollte, haben laut den Daten nur sehr selten links gewählt. In den 5 Bezirken mit den meisten Migrantinnen Wiens gab es sehr wenige Stimmen für links. Die SPÖ und die FPÖ hatten bei dieser Wahl ein starkes Mobilisierungsproblem. Dass die Wahlbeteiligung gesunken ist, heißt, dass viele Leute nicht wählen gegangen sind. Das macht natürlich auch den prozentuellen Anteil der Stimmen für links höher. 2015 hätte es mit der gleichen Anzahl an Stimmen viel weniger Mandate gegeben. Diesbezüglich war also die Ausgangslage dieses Mal auch sehr gut.
Ich finde es ja spannend, sich auch nicht nur zu fragen, okay, vor welche Ausgangsbedingungen stellt uns jetzt das Ergebnis als Linke, sondern auch den Blick eben auf den Wahlkampf zu richten. Was können wir aus diesem Wahlkampf mitnehmen? Was hat der Wahlkampf von links gezeigt?
Ja, ich würde vorschlagen, wir schauen uns da verschiedene Seiten an. Ich persönlich bin eine Person, die Wahlkämpfe gerne von der technischen Seite betrachtet. Links hat hier sicher einige Sachen besser gemacht als so manch linker Antritt in der Vergangenheit, aber war jetzt keineswegs perfekt. Als Linke hinken wir da aber generell den großen Parteien hinterher. Und auch wenn wir irgendwann technisch super sind, wird der Fokus darauf natürlich nie reichen. Medienöffentlichkeit wird uns zum Beispiel nicht geschenkt. Es braucht neben einer starken Basis auch Jahre bis jahrzehntelange harte und teilweise unscheinbare Vorarbeit, bis linke große Medienkampagnen breitenwirksam aufgenommen werden.
Und das kostet.
Genau, das kostet. Und dazu kommt, dass die Medien jetzt nicht immer nur nett zu einem sind. Das sieht man auch teilweise bei großen Parteien. So wurde zum Beispiel der Neospitzenkandidat Wiederkehr gerne mal als netter, aber unbekannter Loser dargestellt und mit Zitaten wie "Ich hätte gerne 10.000 Follower" als Schlagzeile vorgestellt. Man darf die österreichische Medienlandschaft da nicht überschätzen. Die großen Medien ignorieren alle, die sie nicht zahlen. Darüber sollte man jetzt auch nicht andauernd jammern, aber es steht fest, man muss sich tatsächlich sehr anstrengen, bis man oder damit man in die Berichterstattung unterkommt.
Wir haben gerade vorher schon kurz über die Zielgruppe gesprochen und wen wir als Linke überhaupt adressieren wollen. Wen hat denn dieser Wahlkampf letztlich adressiert? Wie hast du das beobachtet?
Ja, voll. Viel diskutiert wird in der Linken auch vor jeder Wahl die strategisch beste Zielgruppe. Als junge Linke haben wir eine sehr klare Meinung. Als Linke sollten wir nicht nur klassische Linke ansprechen, weil davon gibt es zu wenige. Wenn wir als Linke stark werden wollen, müssen wir diejenigen erreichen, die sonst niemand anspricht, die von der Politik insgesamt enttäuscht und zurückgelassen wurden.
Also Leute, die sich einfach selbst auch gar nicht als links bezeichnen eigentlich, weil selbst wenn alle, die sich als links bezeichnen, eine linke Partei wählen, wären das immer noch zu wenige, um zum Beispiel den Gemeinderat einzuziehen.
Genau. Wir erreichen eben genau diese Menschen, die ich davor genannt habe, nämlich die, die von der Politik enttäuscht und zurückgelassen worden sind, jetzt nicht, wenn wir mit unserem Auftritt und unserer Sprache nur eine gewisse Szene, eben die Linke, adressieren. Wir schaffen es auch nicht, wenn wir uns als bessere SPÖ oder als Grünen-Kritikerinnen präsentieren und nur diejenigen erreichen wollen, die mit deren Politik halt gerade nicht einverstanden sind. Dann bleiben wir für immer das kritisch-solidarische Beiwagerl und machen es uns halt in einer Nische mit ein paar Prozentpunkten gemütlich. Nachdem es in dieser Wahl um eher wenig ging und vielen die Wahl auch wurscht war, hat die Zielgruppe von innerstädtischen roten und grünen Wechselwählerinnen dieses Mal halt auf jeden Fall für einen Erfolg von links gereicht.
Ich meine, man muss halt dazu sagen, finde ich tatsächlich, dass die Ausgangslage für eine Linke in Wien ja auch schwer ist, weil einfach die SPÖ so präsent ist, die SPÖ so stark verankert ist. Hat sich mit der Wahl jetzt irgendwas verändert für den Aufbau einer starken Linken in Wien?
Ich würde sagen, es hat sich nicht wirklich etwas verändert. Bestätigt hat sich, dass es für wirklich langfristige Erfolge an der Linken nicht ausreicht, die Themen von SPÖ und Grünen besser zu bespielen und diese dann bekehren zu wollen. Das zeigt sich bei ökologischen Themen genauso wie beim klassischen SPÖ-Thema Wohnen, das in Wien einfach viel schwieriger aufzugreifen ist als in kleineren Städten, einfach weil die SPÖ hier auf Erfolge verweisen kann. Erfolge, die zwar teilweise schon 100 Jahre zurückliegen, die aber das Leben in Wien trotzdem immer noch für sehr viele Menschen lebenswert machen. wenn die SPÖ sich in Wien etwas vornimmt, dann kann sie es auch umsetzen. Wenn links sich ja jetzt auf das rote Wien bezogen hat, hat es teilweise so geklungen, als wäre es ein Wahlaufruf für die SPÖ gewesen. Zusätzlich denke ich, hätte links programmatisch klarstellen müssen, was ein linker Wahlerfolg den Wählerinnen in ihrem eigenen Leben bringt. Es wurde oft etwas für alle gefordert, das ist zwar unter Linken weit verbreitet, funktioniert aber nur für die, die sich nicht sowieso schon als ausgeschlossen erleben. Für alle betrifft sonst immer die anderen, denen es besser geht. Und wenn wir auch finanziell Schwache erreichen wollen, die sich noch nicht politisch interessieren, müssen wir sie einfach expliziter ansprechen. Genau, das Feld für eine linke Opposition in Wien müssen wir uns also selber aufmachen und dabei nicht auf Fehltritte der rot-grünen Regierung hoffen. Die SPÖ hat immer noch viel Vertrauen und eine sehr starke Verankerung in der Bevölkerung. Wenn man nicht eigene Themen herstellt, wird man eben bestenfalls nur kurzlebige Erfolge feiern können. Man muss sich selbst ernst nehmen und zumindest so wirken, als könnte man einem zutrauen, eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern zu übernehmen. Dazu gehört auch, thematisch nicht nur bundesweite Themen in den Vordergrund zu stellen, sondern es sind eben auch lokale Themen, die in Wien die meisten Menschen bewegen und ihre Wahlentscheidungen beeinflussen.
Du hast gerade die lokalen Themen angesprochen. Die werden links wohl auch in den nächsten Jahren beschäftigen, weil sie haben einige Bezirksmandate erreicht. Sie ziehen jetzt in Bezirksvertretungen ein, sie stellen linke Bezirksrätinnen und haben damit einen gewissen Handlungsspielraum. Was soll man jetzt mit diesem Handlungsspielraum tun? Was hat man eigentlich für Optionen als Linke? Wie kann man diese Lokalpolitik erfolgreich ausgestalten in den nächsten Jahren?
Ja, ein Wahlerfolg ist immer eine Momentaufnahme. Die Bezirksratsmandate von links und der KPÖ müssen jetzt auch genutzt werden, um in 5 Jahren den Erfolg nicht nur zu wiederholen, sondern auch bis dahin als Linke stärker zu werden und Vertrauen bei den Menschen zu gewinnen, gerade auch außerhalb der Zielgruppe dieser Wahl. Dabei kommt die Herausforderung auf links zu, die teilweise sehr abstrakten Themen des Wahlkampfes in konkrete Politik in den Bezirksvertretungen umzuwandeln. Forderungen, die die Bundesebene betreffen, lassen sich dort natürlich nicht umsetzen. Hier gilt es jetzt eben, denke ich, auf allen Ebenen programmatisch nachzuschärfen. Was wird also die Strategie der tatsächlichen politischen Arbeit sein? Welche Modelle von Bezirksarbeit werden entwickelt werden?
Und das sind halt wirklich große Fragen, die sich die Linke kaum gestellt hat. Also da gibt es die KPÖ in Graz, die erfolgreich lokale Politik macht, die KPÖ Plus Gemeinderat in Salzburg, Kai Michael Dankl. Aber das sind so Bruchstücke an Erfahrungen, die wir als Linke da gerade erst sammeln. Also ich bin da wirklich gespannt, wie links die Bezirksarbeit gestalten wird.
Genau, hinzu kommt noch, die ersten Analysen deuten halt eben darauf hin, dass die Wählerinnen von links jetzt tatsächlich sehr stark aus dem linksliberalen akademischen Milieu kommen. Wie kann man darüber zum Beispiel hinauswachsen? Die Herausforderung darin ist, sich auf Basis jetzt der Mandatgewinne so zu orientieren, dass man Politik für und mit den großen Gruppen tatsächlich der Nichtwählerinnen, aber auch der finanziell schwachen oder beruflich überlasteten Menschen attraktiv organisieren kann. Lösungen dafür könnten tatsächlich, wie du schon gesagt hast, die bereits entwickelten Politikformen sein, wie sie etwa von der KPÖ in Graz oder auch von KPÖ Plus in Salzburg umgesetzt werden. Ich denke da zum Beispiel an den Verzicht auf Abgeordnetengehälter, mit dem eine Sozialhilfe ermöglicht wird. Aber auch andere Ansätze der Interessensorganisierung müssen jetzt in den Fokus rücken, wenn man sich eine breite Vertrauensbasis schaffen will.
Voll, ich glaube, da muss man tatsächlich auch viel ausprobieren und den Mut haben, konkrete Projekte zu entwickeln und sich auch ja trauen, aus dem gewohnten Politmuster noch auszubrechen, wie man vielleicht Jahre davor auch Politik gemacht hat. Max, hast du sowas wie ein Fazit, dass du aus deinen Überlegungen ziehst? So letzte Thesen, die du noch uns im Podcast mitgeben magst?
Ja, zusammenfassend bleibt mir zur Wienwahl zu sagen, schön, dass die FPÖ für die nächsten 5 Jahre so geschwächt dasteht und erfreulich, dass einige coole Linke jetzt die nächsten 5 Jahre die Möglichkeit haben, herauszufinden, was gute linke Bezirksarbeit sein kann. Als Linke muss es aber, denke ich, eben auch unser Anspruch sein, dass wir so einen Einbruch wie den jetzigen der FPÖ besser nutzen können. Wir müssen lernen, auch Protestwählerinnen von linker Seite anzusprechen und uns die nächsten Jahre auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass die FPÖ wieder an Stärke gewinnt. Ich denke, lass uns gut überlegen, wie wir das angehen können.
Max, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Analyse und deine Einschätzung der Wahl und deinen Schlussappell. Ich glaube, wir müssen nämlich als Linke tatsächlich schaffen, den Rechten aktiv den Rückenwind zu nehmen. In Stimmenanteilen, aber auch mit konkreten inhaltlichen Angeboten, die wir entgegensetzen können. Weil sonst wandern in 5 Jahren all diese Nichtwählerinnen wieder sang- und klanglos zur FPÖ zurück. Auch wenn die FPÖ bei dieser Wahl besiegt wurde. Wenn wir das nicht machen, wenn wir die Zeit nicht nutzen, dann ist nichts gewonnen. Max, danke, dass du da warst. Das war unsere 27. Folge Kein Katzenjammern. Die nächste Folge gibt es dann wieder wie gewohnt am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple iTunes oder auf unserer Website www.jungelinke.at und sonst auch überall dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. In der nächsten Folge widmen wir uns einem Thema, das eigentlich die Welt gerade bewegt, aber medial kaum ausführlich und differenziert aufgearbeitet wird. Der Krieg am Kaukasus in der Region Bergkarabach. Was passiert da eigentlich zwischen Armenien und Aserbaidschan? Worum wird da gekämpft? Wie hat sich das geschichtlich entwickelt? Welche Rolle spielt eigentlich die Türkei und ihre Machtpolitik dabei? Wie können wir die Lage einordnen? Unbedingt reinhören, wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt. Und ich darf freudig verkünden, dass die Anmeldung zu unserem Bundeskongress geöffnet ist. Unter dem Motto der Zukunft entgegen treffen wir uns von 30. Oktober bis 2. November im schönen Felden am Wörthersee zu Workshops, zu Diskussionen und um zentrale Entscheidungen für unseren Verband zu treffen. Und das natürlich mit einem wirklich strengen Hygienekonzept, das sogar die örtliche Gesundheitsbehörde aufstaunen hat lassen, inklusive Corona-Schnelltests für alle. Also, es wird großartig und es wird sicher. Geht's auf www.jungelinke.at und meldet's euch an. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann!